Wie einem Höhlenforscher ging es mir als Journalist bei der Lebensgeschichte von Walter Grein, die ich Ihnen jetzt erzählen werde. Aufmerksam wurde ich auf ihn bei gemeinsamen Recherchen mit der Historikerin Susanne Meinl zu einem komplexen Thema. So wie Höhlenforscher von ganz verschiedenen Einstiegen und Eingängen aus versuchen müssen, ein großes, verzweigtes Labyrinth im Berg zu erkunden. Wir recherchierten die Geschichte der NS-Siedlung Sonnenwinkel in Pullach, heute Zentrale des Bundesnachrichtendienstes, ihrer Erbauer, Bewohner und Nachbarn.
Zu dieser Geschichte gehören auch die Amerikaner. Sie flogen 1944 Luftangriffe auf München. Dabei waren einige ihrer Bomber von Flak und deutschen Jagdflugzeugen abgeschossen worden.
Was war mit den Bordcrews der abgeschossenen und zu Boden gegangenen amerikanischen Maschinen geschehen?
Es kursieren schon lange Geschichten vom Hörensagen in Pullach und Münchensollen. Sie handeln vom Lynchmord an einem amerikanischen Piloten nach dem Absturz am 19. Juli 1944 durch fanatische deutsche Zivilisten und von der standrechtlichen Erschießung eines der Mörder beim Einmarsch der Amerikaner am 1. Mai 1945.
Die Erforschung dieser dunklen Geschichte führte mich zu Walter Grein, der an ihr beteiligt war, nicht als Täter, sondern als couragierter Retter eines anderen Amerikaners aus der Absturzmaschine.
Medizin, Magie und Mut. Das bewegte Leben des Dr. Walter Grein. Ein Feature von Ulrich Chaussy.
Der 19. Juli 1944 ist zu einem Angelpunkt im Leben von Dr. Walter Grein geworden.
Und mich haben Dokumente über diesen dramatischen Tag auf Umwegen überhaupt erst zu Walter Grein geführt.
Die Historikerin Susanne Meinl hat sie entdeckt.
Als ich meine Recherchen zu Pullach durchführte, war eine der Geschichten, die ich immer wieder hörte, die Geschichte von dem am 1. Mai 1945 von den einmarschierenden US-Truppen erschlagenen Ortsgruppenleiter Gradl. Auch die Geschichte von dem, damals hieß es noch, kanadischen Flieger. Diese tiefen Emotionen haben mich eben dann dazu geführt, nachzuforschen, zu suchen, wer war dieser alliierte Flieger und welche Geschichte steckt dahinter.
Markus Moser aus Starnberg kennt sich mit solchen Recherchen aus. Er hat den Pilotenschein, ist Amateurflieger und Hobbyhistoriker.
Als Susanne Meinl von ihm hörte und sich an ihn wandte, konnte er ihr schnell weiterhelfen.
Wir haben innerhalb von 2 Monaten, 3 Monaten den Namen des abgeschossenen und gelünchten Piloten herausgefunden, aus dem James Green. Und innerhalb von kürzester Zeit, weniger Wochen, habe ich auch die Angehörigen in den USA gefunden, dass der nämlich noch einen Sohn hat und dass die Ehefrau noch lebt.
Und da tauchte dann interessanterweise ein zweiter Name im Internet auf, nämlich der von Richard Travers. Und zwar wurde gegen diejenigen, die versucht hatten, ihn umzubringen, in Solln, ein Gerichtsverfahren in Dachau eröffnet. Von den Amerikanern, von den amerikanischen Justizbehörden, die sogenannte War Crimes Trials in Dachau ab dem Sommer 1945 durchführten. Und so nach und nach wird aus der einzelnen Geschichte die Geschichte von 11 Männern, die Geschichte einer Crew über Deutschland, aber auch die Geschichte von denen, die unten waren, also die, die von den Bomben getroffen werden sollten. Oder eben dann der Kontakt zu Walter Grein, der eben Richard Travers in den Straßen von Solln vor dem Lynchen gerettet hatte.
Spruchkammer Akte Kolb, Spruchkammer München 6. Bericht des Ermittlers Doppelhammer in Angelegenheit Kolb, Josef, Architekt, München Solln, Bertelestraße 32. Auf dem Polizeirevier Solln erfuhr ich, dass von einem Herrn Kolb ein abgeschossener amerikanischer Flieger blutig geschlagen wurde. Nachforschungen ergaben, dass es sich um den Bruder des Kolb handelte. Kolb Josef wäre aber auch dabei gewesen. Herr Walter Grein, Tannenstraße, wollte die Leute an der Misshandlung hindern. Daraufhin sei er ebenfalls schwer geschlagen worden. Grein ist zurzeit verreist. Seine Mutter wurde auf eine Vorladung Walter Greins vorbereitet. München, den 30. September 1946. gezeichnet Doppelhammer.
In der Spruchkammerakte Kolb entdeckt die Historikerin Susanne Meinl auch eine eidesstattliche Erklärung von Kant Med Walter Grein aus dem Jahr 1947. Um ihn oder seine Nachfahren zu finden, muss man also nach einem Dr. Med Walter Grein suchen. Tatsächlich gibt es einige Einträge mit diesem Namen im Internet und schließlich eine Telefonnummer in Bad Kreuznach.
Grein.
Guten Tag, hier ist Ulrich Chaussy, Bayerischer Rundfunk. Ist hier Walter Grein?
Ja, den haben Sie an Ihrem Ohr.
Dr. Walter Grein, der aus München-Solln stammt und 1944 Medizinstudent war in München.
Schon das erste Telefonat mit dem damals 94-jährigen Walter Grein setzte einiges in Bewegung. Die Historikerin Susanne Meinl hatte die Idee und machte sich an die Arbeit, einen Abend in Pullach zu organisieren, an dem das kontroverse, schmerzliche und umstrittene Thema aus der Endphase des Zweiten Weltkriegs, der Bombenkrieg und Fliegermord, mit allen erreichbaren Dokumenten und Zeitzeugen öffentlich zur Sprache kommen sollte. Walter Grein war dazu sofort bereit.
Ich wollte so bald als möglich Walter Greins Geschichte von ihm selbst erzählt bekommen und machte mich auf ins rheinland-pfälzische Bad Kreuznach.
Hier lebt Grein mit seiner dritten Ehefrau Christel, einer Feldenkreis- und Yogalehrerin seit Anfang des Jahrtausends und damit beinahe so lange an einem Ort wie nur am Anfang seines Lebens in seiner Geburts- und Heimatstadt München.
Als ich bei Greins in Bad Kreuznach auf das Grundstück einbiege, sehe ich erst nur hohe alte Bäume eines verwilderten Parks, hinter denen dann nach einer Kiesauffahrt eine einst herrschaftliche Villa mit Backsteinfassade und einer mit Steinbögen überwölbten Freitreppe auftaucht. Nicht zu diesem herrschaftlichen Eingang solle ich gehen, dort wohnten die Besitzer, sondern links vorbei zum ehemaligen Dienstbotenaufgang.
Grüß Sie, Herr Dr. Grein.
Ja, guten Tag, kommen Sie hereinspaziert. Sind Sie gut angekommen?
Die Wände des langen Wohnungsflurs, von dem beiderseits die Zimmer abzweigen, sind übersät mit Erinnerungsstücken. Fotografien, Bildern, Masken aus Holz, kleinen Statuen, Tierplastiken. Bayerisches ist hier kaum vertreten, außer Walter Greins unverstellt münchnerischem Dialekt. Afrikanisches dominiert.
Das ist ein Foto vom Lac du Togo. Das habe ich fotografiert und auf Aluminium aufziehen lassen.
Die Fischer werfen ihre Netze aus.
Ihre Netze aus, genau.
Sonnenuntergang, genau. Sehr romantisch.
Ja, ist sehr schön, ja.
Und die andere Wand ist voller Gruppenfotos.
Aus Afrika, vom Krankenhaus, mein Personal. Schauen Sie mal her, das waren meine Hebammen.
Das sind ungefähr 20 oder 25.
25 waren es.
Dazwischen das Ehepaar Grein.
Ja.
Eine Wand im Flur hebt sich ab von den bunten afrikanischen Bildern und den Fotografien in den teils verwaschenen Farben der 60er Jahre. Es sind Schwarz-Weiß-Porträts der Familie, aufgenommen Anfang der 20er Jahre des vergangenen Jahrhunderts.
Gleich daneben Walter Grein, in der Uniform eines Feldunterarztes mit Reichsadler und Hakenkreuz. Es ist in Greins Studienzeit in München aufgenommen, in der Zeit der schweren amerikanischen Luftangriffe, wie an jenem 19. Juli 1944.
Ich war zu Hause und habe immer meine Uniform ausgezogen und Privatkleidung angezogen, wenn ich zu Hause war. Und wenn ein Fliegerangriff war, bin ich nachher, wenn er zu Ende war, mit meinem Fahrrad rumgefahren, um zu schauen, ob man wo helfen kann. Wenn ein Haus brennt, dass man Möbel mit rausträgt oder irgendwelche Hilfe leisten kann. Und bin mit meinem Fahrrad die Erdelestraße entlang gefahren, über die Wolfershauser Straße, und kam dazu, wie zwei Männer einen amerikanischen Soldaten abgeführt haben. Sie waren jung, eigentlich hätten sie beim Militär sein müssen, dem Alter nach, aber sie waren in Zivil und hatten jeder Pistole in der Hand. Ich bin dahinter hergefahren, ganz langsam, habe mir das angeschaut. Und gegenüber der evangelischen Kirche in der Bertelstraße standen zwei Villen. Da stürzten zwei Männer raus, zwei große Männer. Ich bin ja klein. Und stürzten über den Amerikaner. Ich sehe ihn noch. Er fiel dann in die Knie, hat die Hände nach oben gehoben. Und da haben die den niedergeknüppelt. Und der lag dann auf dem Rücken. Und der eine, der hat so Springerstiefel angehabt, der wollte ihm gerade auf den Bauch springen. Das hätte er nicht überlebt. Und daraufhin habe ich mein Fahrrad hingeschmissen und bin ihm an die Gurgel gegangen. Dann haben die beiden sich mit mir beschäftigt. Sie mussten mich ja abhalten, weiter zuzuschlagen und haben mich also verprügelt. Und während die mich verprügelt haben, kam die Polizei.
So wurde der Flieger und US-Sergeant Richard Travers also gerettet und kam nach seiner Verhaftung durch die Polizei in Münchensollen in reguläre Kriegsgefangenschaft. Was dagegen seinem Piloten James Green gleichzeitig und nur einige hundert Meter entfernt geschehen ist, das hat Polizeimeister Bloch in einem Bericht an den Pullacher Bürgermeister am 2. Juli 1945 vermeldet.
Bei dem feindlichen Terrorangriff am 19.07.44 auf die Fabriken in Höllriegelskreuth ist eine Feindmaschine getroffen worden und die Insassen sind mit dem Fallschirm niedergegangen. In Erkennung der Aufsatzstelle ist der Abspringer von Oberwachtmeister Heinrich Nebel des Gendarmerie-Postens Pullach verfolgt worden, um ihn festzunehmen. Auf dem Weg hat ihm der entgegenkommende ehemalige Betriebsobmann Max Grimm mitgeteilt, er brauche sich nicht mehr an die Landungsstelle begeben, der Abspringer sei inzwischen erschossen worden. Kurze Zeit darauf ist ein Kraftwagen der Ortsgruppe in Pullach durch die Habenschadenstraße gefahren. Fahrer war Merz. Im Wagen stand Zins und daneben stand im Wagen Ortsgruppenleiter Gradl mit der Pistole in der Hand. Dem Unterzeichneten, der vor dem Hause stand, rief Gradl zu: »Brauch's nicht mehr hin, den haben wir schon erledigt.« Es wurde dann im Ort bald bekannt, dass ein Amerikaner, der aus einem Feindflugzeug mit Fallschirm abspringen musste, von Gradl erschossen worden ist. Gezeichnet Bloch, Polizeirat.
Die drei bewaffneten NSDAP-Funktionäre, die den US Air Force-Piloten James Green nach seiner Fallschirmlandung erschossen, waren ihrem Status nach Zivilisten. Sie mordeten. Allerdings bewegten sie sich in einem gesellschaftlichen Klima, in dem höchste Repräsentanten des Staates sich von den Regeln des Rechts und des Völkerrechts immer weiter lossagten. So wie Propagandaminister Joseph Goebbels in einer Rundfunkrede am 4. Juni 1944, wenige Wochen vor dem Pullacher Fliegermord.
Es ist nun vorgekommen, dass in einzelnen Dörfern oder in Städten die Bevölkerung gegen solche terroristischen Jagdflieger zur Selbsthilfe geschreckt ist. Sie hat sie erschlagen. Oder ihnen die Hälse durchgeschnitten und Ähnliches. Wir vergießen deshalb keine Krokodilstränen und die das getan haben, werden deshalb nicht aufs Schafott geführt. So verrückt sind wir nicht. Wir können diese Wut der Bevölkerung sehr gut verstehen.
Was wäre passiert, wenn Walter Grein an diesem Tag nach der Rettung von Travers ebenfalls verhaftet worden wäre? Es gab ganz klare Anweisungen, was mit denjenigen Deutschen zu passieren hatte, die, wie das so schön hieß, nicht den notwendigen Abstand dem Feind gegenüber wahrten, nämlich Gefängnis oder im verschärften Fall Konzentrationslager.
Was hat einen Walter Grein davon abgehalten, sich gleich schalten zu lassen? Was davor bewahrt, zum Mitmacher, ja auch nur zum Mitläufer zu werden?
Bei der Suche nach den Erlebnissen, die ihn geprägt haben, lande ich gleich dem Höhlenforscher, der sich wieder einmal durch einen engen Durchstieg auf unbekanntes Terrain vorarbeitet, in einer völlig neuen, überraschenden und, ich gebe zu, mich irritierenden Welt, in der mein Protagonist von unerklärlichen Erscheinungen berichtet, von hilfreichen und angsteinflößenden Geistern, die man mal in spiritistischen Sitzungen herbeibeschwört und die sich ein andermal ungebeten einstellen. Aber diese Sphäre, mit der sich Walter Grein neben seinem nüchternen Arbeitsleben als Mediziner immer wieder befasst hat, gehört zu ihm seit einem ihm unvergesslichen Erlebnis in seiner Kindheit.
Ich bin 1921 am 4. Januar in Schwabing geboren. Gewohnt haben wir in der Leopoldstraße, und zwar im Feilitzplatz in München, einem alten Haus, in dem es auch gespuckt hat.
Mutter Anna Grein stammt aus München. Vater Luitpold Grein ist Bauernsohn aus Dietigheim, der Bäckergeselle gelernt und sich bei der Mitropa Gaststättengesellschaft zum Kaufmann hochgearbeitet hat. Am liebsten aber hätte er studiert. Der Katholik Luitpold Grein ist interessiert an allen möglichen lebensreformerischen Ansätzen, befasst sich mit gesunder Ernährung, ist auf der Suche nach tiefen religiösen Erfahrungen, liest und diskutiert spirituelle Bücher mit gleichgesinnten Freunden. Immer wieder betet und meditiert er mit den Kindern.
Wir saßen abends im Wohnzimmer. Es war Winter, es war gut geheizt und war warm. Und plötzlich wurde es eiskalt. Und dann kam aus der Wand eine Frauengestalt, sichtbar vom Kopf bis zu den Knien, in mittelalterlicher Kleidung und verschwand in einem Schrank, der vor einer Türe stand. Wir sind natürlich erblasst und es wurde eiskalt, ganz eiskalt, wie diese Gestalt erschien. Und als die Gestalt verschwunden war, wurde es wieder warm. Das war unser Erlebnis, das die ganze Familie, meine Schwester, ich, mein Vater und meine Mutter erlebt haben. Die nächsten Tage waren so, dass sehr viel Lärm war. Es war, wenn wir im Wohnzimmer waren, als wir in der Küche die Sämten Geschirr und Töpfe und alles an die Wand fliegen. Und wenn man in die Küche sauste, war alles in Ordnung. Diese Dinge haben dazu geführt, dass mein Vater ausgezogen ist aus dieser Wohnung, weil es zum Schluss unerträglich wurde.
Walter Grein ist bei dieser Poltergeisterscheinung ein Kind von 6 Jahren. Was ihn zunächst wochenlang verängstigt, weckt schon bald sein Interesse. Dabei kommt ihm zugute, dass der sonst sehr strenge Vater den Sohn an seinen religiösen und esoterischen Interessen teilhaben lässt. So lernt er auch den engsten Freund seines Vaters kennen, den Kunstmaler und Kunsthändler Hermann Maurer, der in einem Haus am Wesslinger See lebt. Er wird, obwohl nicht verwandt, für Walter Grein Onkel Hermann.
Hermann Maurer und Luitpold Grein befassen sich mit den Offenbarungen des österreichischen Musikers und christlichen Mystikers Jakob Lorber, der ein gutes halbes Jahrhundert nach seinem Tod über eine beträchtliche Anhängerschaft verfügt, die Lorber-Bewegung. Sie arbeiten an einem gemeinsamen Buch über die Kosmologie Lorbers, zu dem Luitpold Grein den Text und Hermann Maurer die Bildillustrationen beisteuert. In Lorbers Kosmologie durchlaufen die Menschen auf dem Weg zu ihrer Vollkommenheit mehrere Inkarnationen auf der Erde, bis sie durch Jesus Christus erlöst werden. Die Existenz von Geistern Verstorbener und die Begegnung mit ihnen fügt sich wie selbstverständlich in solch ein Weltbild ein.
Religiöse und pseudoreligiöse Deutungen, Welterklärungsversuche und Heilslehren haben Hochkonjunktur in der krisengeschüttelten Weimarer Republik. Auf seiner beständigen Sinnsuche stößt Luitpold Grein auch auf das Werk des NS-Ideologen Alfred Rosenberg. Was er aber da liest über die Religion des Blutes, die an die Stelle des Christentums treten soll, bringt ihn gegen die neue Partei NSDAP auf, der er zunächst zugetan gewesen war.
Mein Vater hat 33 Adolf Hitler gewählt, weil er gehofft hat, dass dann die Not zu Ende ist. Aber er hat dann den Alfred Rosenberg gelesen, den Mythos des 20. Jahrhunderts. Dann hat er die Familie zusammengerufen und hat gesagt, ich kann euch sagen, eine Regierung, die versucht, die Menschen von Gott zu lösen, wird untergehen. Und von daher war er ein Gegner. Und so hat er uns erzogen und wir waren alle Gegner des Dritten Reichs.
In den Anfängen seiner Hitler-Jugendzeit spielen die mahnenden Worte des Vaters noch kaum eine Rolle. Walter Grein ist 12 und erlebt die HJ lange Zeit als unpolitische Pfadfinderei mit den gleichaltrigen Jungen aus der Solner Nachbarschaft. Diese Unbefangenheit endet für den mittlerweile 17-jährigen Gymnasiasten abrupt im November 1938.
Ich weiß noch, wie da der 9. November diese Geschichte mit den Juden. Ich musste ja von Solln in die Schule fahren mit dem Zug und musste dann zu Fuß in die Oberrealschule gehen. Da waren die jüdischen Geschäfte zerschlagen. Hermann Tietz zum Beispiel in München, das große Geschäft, waren die ganzen Scheiben zerschlagen. Dann waren Juden zusammengetrieben. Ich habe Bilder gesehen, wie ich zur Schule gefahren bin, dass ich in Tränen ausgebrochen bin. Ich fuhr wieder nach Hause und war für mich persönlich das Ende des Dritten Reichs. Ich war von da an ein Gegner bis in die Tiefe meines Herzens. Es war die Ideologie, die mich wirklich angeekelt hat. Ich war immer ein Gegner dieser uns gepredigten Rassenerklärung, dem konnte ich nie nachfolgen. Und bin deswegen zum Roten Kreuz eingetreten. Ich habe die Ausweise noch, mein Jugendbildnis. Unser großer Führer, habe ich gesagt, hat gesagt, wir können nur einem Herrn dienen. Und ich bin im Roten Kreuz und deswegen muss ich bei euch ausscheiden.
In der listig ausfindig gemachten Nische des Rotkreuzdienstes kann sich Walter Grein ein Stück weit dem nationalsozialistischen Alltag entziehen. Ausgerechnet der Beginn des Krieges ermöglicht es ihm, eine weitere schwierige Hürde zu nehmen. Er ist nämlich ein Schüler mit ziemlich mäßigen Noten. Ein Freund rät ihm, er könne sich freiwillig zum Arbeitsdienst verpflichten. Grein meldet sich. Er wird sofort zu Bauarbeiten im mittlerweile besetzten Frankreich herangezogen und erhält mit seinem Abgangszeugnis der Ruprecht-Oberrealschule die allgemeine Hochschulreife zuerkannt, ohne das Abitur ablegen zu müssen.
Gegen die härteste Herausforderung weiß Walter Grein keine List, die Einberufung zur Wehrmacht. Er wird in Augsburg zum Maschinengewehrschützen ausgebildet und ist in einem Truppenverband eingesetzt, der am 22. Juni 1941 zu den ersten gehört, die russische Grenze überschreiten.
Und da habe ich zum lieben Gott gesagt, du weißt, dass ich für diese Regierung niemand erschießen kann. Also musst du schauen, dass du mich rausbringst, wenn du mich weiterhin brauchen kannst. Und dann kam der Vormarsch, wir hatten ja einen Vertrag mit Russland. Während wir einmarschiert sind, sind noch die russischen Züge gekommen mit Lebensmittel und Öl. Das heißt, sie hatten an den Grenzen keine Soldaten. Und deswegen war unser Vormarsch so unglaublich schnell. Bis die erste große Schlacht kam, waren 4 Wochen vergangen. Und dann kam der erste Widerstand. Und in diesem Widerstand brach ich zusammen, weil ich eine schwere Amöbenruhe gekriegt habe. Und dann sagte ich, danke, lieber Gott, denn ich kam dann zum Truppenarzt und der hat mich ins Lazarett geschickt. Und im Lazarett lag ich fast 6 Monate, bis ich wieder einigermaßen hergestellt war und habe dann 6 Monate Urlaub bekommen, Erholungsurlaub.
Zurück in München nutzt Walter Grein sofort die Gelegenheit, sich für sein Wunschstudienfach einzuschreiben, Medizin.
Am Ende des 6-monatigen Erholungsaufenthaltes steht eine ärztliche Untersuchung an. Walter Grein rechnet fest damit, wieder an die Front geschickt zu werden.
Ich stand dann bei der Entscheidung, ob ich weiter studieren kann oder nicht, mit einer Reihe von Soldaten vor dem Generalarzt. Und der ging mit seinen Papieren von einem zum anderen, hat gesagt, Studentenkompanie, Front, Studentenkompanie. Und dann kam er zu mir und öffnet die Papiere, stutzt und wurde ganz leutselig. Guckte mich an und sagt, Sie haben eine Amöbenruhe, habe ich. Jawohl, habe ich gesagt, Herr Generalarzt, sagt er, ich kann Ihnen sagen, Sie werden nie mehr ganz gesund. Ich habe im Ersten Weltkrieg eine Amöbenruhe gehabt und habe noch Schwierigkeiten, heute noch Schwierigkeiten. Ich muss sagen, ich habe nie Schwierigkeiten gehabt, ich war kerngesund nachher. Und dann sagte er, Studentenkompanie.
Mitten im Krieg, dessen Grausamkeit er an der Ostfront erlebt hat, kann Walter Grein in seiner Heimatstadt München weiter studieren. Auf Kosten der Wehrmacht. Unter der Woche ist er kaserniert in der Bergmannschule.
Wir konnten auch Theater besuchen. Ich war oft in der Oper. Ich war auch in den Kammerspielen und ich habe sehr viel gelesen. Ich war in einem Zirkel von Studenten, die über Nietzsche und die Philosophen sich unterhalten haben. Und es war auch ein Gebiet, das mich interessiert hat. Und ich habe mich am Gespräch beteiligt. Und so sagt er, ach, wir müssen dir unbedingt den Michael Söder vorstellen, der ist Fachmann in diesem Gebiet. Und so bin ich mit Michael Söder, den habe ich damit kennengelernt und wir sind gute Freunde geworden.
Walter Grein war anfangs unsicher. Was war davon zu halten, dass der neu gewonnene Freund in der Leitung des NS-Studentenbundes der Studentenkompanie mitmachte? Ein Kommilitone, mit dem er sich über die Tiefenpsychologie von C.G. Jung austauschen konnte, ebenso wie über die psychoanalytischen Theorien des als entartet diffamierten Juden Sigmund Freud, über Hypnose und Parapsychologie. Recht bald vertraute sich ihm Michael Söder an.
Michaels Vater, Hans Söder, war Architekt und Bauhauslehrer gewesen. Schon 1933 wurde er zusammen mit Paul Klee und Heinrich Kampendonk entlassen und bekam Berufsverbot. Michael Söder wollte Medizin studieren, die Familie hatte kein Geld. Der Sohn eines als Kulturbolschewist gebrandmarkten entschloss sich in dieser Zwangslage für eine waghalsige Flucht nach vorne, in der Camouflage eines Nazis.
Es stimmt, der hat natürlich hier den Nazi gespielt, deswegen hat er die Kameradschaftsführung gekriegt, aber er war eben kein Nazi, er war ein Gegner und deswegen haben wir uns auch gefunden.
Im friedlichen Ausbildungsalltag der Medizinstudenten tauchen täglich unübersehbare Zeichen auf, was für eine Menschenmühle die Maschinerie der Diktatur in Gang gesetzt hat. Es sind Nachrichten aus Dachau und Leichen aus Stadelheim im Anatomiekurs.
Dachau war ja naheliegend und wir wussten ja, was geschieht. Dass die oft ins Eiswasser gesteckt werden, also so richtige Quälereien und brutale Dinge und Schläge und Erschießungen und verhungern lassen. Wir haben ja Leichen, massenhaft Leichen gehabt, ohne Kopf. Zum Präparieren brauchst du ja im Studium Leichen, ja? Und es war für uns überhaupt kein Mangel an Leichen und Köpfen und Gehirnen. Wer interessiert war, hat diese Dinge erfahren. Ich meine, es kann sich keiner entschuldigen von dieser Generation, dass er nichts gewusst hat.
Warum verhält sich das deutsche Volk angesichts dieser scheußlichsten, menschenunwürdigsten Verbrechen so apathisch? Kaum irgendjemand macht sich Gedanken darüber. Die Tatsache wird als solche hingenommen und ad acta gelegt.
Wie aus dem Nichts tauchen sie auf, oder es wurde auch nur über sie getuschelt. Die Flugblätter der Weißen Rose. Dass ihre Verfasser Alexander Schmorell und Hans Scholl ihm in der Studentenkompanie ganz nahe waren, wusste Walter Grein nicht.
Konnte man doch etwas tun? Gab es womöglich mehr Gleichgesinnte, als man annahm? Die nur im kleinsten vertrauten Kreis geflüsterten Fragen wurden nun plötzlich öffentlich gestellt. Auf den Flugblättern der Weißen Rose. Walter Grein bekam sie nicht selbst in die Hand, aber er erfuhr von ihnen durch seinen Freund Michael Söder.
Derzeit hat er mir einmal von Flugblättern, aber er hat sie mir nicht gezeigt. Er hat sie sehr schnell vernichtet, weil er Angst hatte. Und der Söder ist ja dann auch gefragt worden, ob er die Flugblätter kannte. Ja, er kannte sie, aber es war so, jeder hatte furchtbare Angst. Wer so ein Flugblatt mal in der Hand gehabt hat, hat gewusst, allein, dass er sie in der Hand hatte, kann schon zu seiner Verurteilung führen.
Ihrem Fahneneid bis zum letzten Atemzug getreu ist die 6. Armee unter der vorbildlichen Führung des Generalfeldmarschalls Paulus der Übermacht des Feindes und der Ungunst der Verhältnisse erlegen.
Auf die sich seit Monaten abzeichnende Niederlage der Wehrmacht in Stalingrad reagierte das Regime mit Realitätsverlust und mit der von Joseph Goebbels angeordneten Propagierung des totalen Krieges. In München übernahm dies am 13. Januar 1943 Gauleiter Paul Giesler. Er setzte eine Kundgebung im Kongresssaal des Deutschen Museums an.
Oben in den Rängen saßen die ganzen Studentinnen. Und unten im großen Saal saßen wir, das waren also Soldaten, denen der Arm gefehlt hat oder der Fuß gefehlt hat, die schwer verletzt, aber noch in Uniform waren, aber nicht mehr am Krieg teilnehmen konnten. Bei dieser Rede vom Giesler hat er natürlich uns erzählt, wie glücklich wir sein müssen, Soldaten zu sein, denn der Führer, unser großer Führer, wird ja jetzt die Welt neu gestalten und wir sind Mitglieder dieser großen Gemeinschaft. Dann kamen von den schwerversehrten Soldaten kamen die ersten Buhrufe, die aber wieder untergingen. Dann wandte er sich an die Studentinnen und beschimpfte sie. Sie sollten nicht studieren, sondern in die Fabriken gehen und Waffenfertigung bereitstellen. Die sei unerhört, dass sie jetzt studieren, statt hier mitzuhelfen. Und da muss ich sagen, ich habe die Studentinnen bewundert. Sie sprangen hoch, schreiend, laut schreiend. Er soll seinen Krieg, seinen verdammten Krieg selber verlieren. Und sie machen ihr Studium und denken gar nicht dran, dass sie da mitarbeiten. Es war so unglaublich, dass wir dann auch mitriefen und unsere Stimme laut werden lassen, sodass Giesler den Vortrag abbrechen musste und mit seiner ganzen Konsorten den Saal verlassen musste. Und dann setzte man Wächter vor die Treppen, dass die Studentinnen nicht weg konnten. Und diese Wächter wurden von uns niedergeschlagen, sodass die Studentinnen fliehen konnten. Es hieß, die Gestapo kommt. Und daraufhin haben wir geschaut, dass die Mädchen fliehen konnten. Und wir haben uns dann auch verdrückt.
Die erste und einzige von rebellischen Zuhörern abgebrochene Nazi-Kundgebung in der Geschichte des Dritten Reiches verändert die Stimmung. Mindestens unter der Münchner Studentenschaft und ganz gewiss im Kreis der Weißen Rose.
Ich glaube, durch dieses Ergebnis im Kongresssaal sind die Mitglieder der Weißen Rosen unvorsichtig geworden. Ich habe das Gefühl, die hatten den Eindruck, die deutsche Jugend ist fähig, aufzustehen. Die Wände der Häuser waren mit mannsgroßen Buchstaben auf deutsche Jugend nieder mit Hitler und die Putzfrauen haben gewaschen und übermalt und es war, also ein paar Tage nachher ist das passiert.
Am 18. Februar 1943 um kurz nach 11 werden Hans und Sophie Scholl bei ihrer letzten Flugblattaktion im Lichthof der Münchner Universität verhaftet. Nach 5 Tagen Gestapo-Verhören im Wittelsbacher Palais werden sie am Vormittag des 22. Februar im Münchner Justizpalast zum Tode verurteilt und noch am gleichen Tag in Stadelheim hingerichtet.
Jetzt schlägt die Stimmung bei Walter Grein und seinen Freunden um, in Verzweiflung und Depression. Die Gewissheit, dass der deutsche Widerstand Hitlers Krieg nicht aus eigener Kraft beenden kann, radikalisierte Walter Grein und ließ ihn unvorsichtig werden, als er nun schon im Frühjahr 1944 wieder einmal mit zwei Studienkollegen im Anatomiekurs Leichen sezierte.
Die beiden haben plötzlich über Hitler geschimpft, über den Krieg, und man war ja glücklich und begeistert, wenn man jemand derselben Meinung war. Und ich habe natürlich gleich meine Meinung gesagt, darunter auch, dass ich jeden Piloten, der die Bomben schmeißt, wünsche, dass er gut nach Hause kommt, weil sie unsere Befreier sind bei allem Schrecken. Und dass das eben die Folge ist eines Krieges, den wir begonnen haben. Und das haben die dann gleich der Studentenführung gemeldet. Und die haben den Michaels wieder gefragt und der hat jetzt gesagt, nein, wir hätten Streit miteinander, deswegen tun die das, sodass diese Meldung nicht an die Gestapo geliefert wurde.
Michael Söder konnte die Anzeige abbiegen. Er nannte Walter Grein die Namen der beiden Denunzianten und schärfte ihm äußerste Vorsicht ihnen gegenüber ein.
Auf Wehrkraftzersetzung und Feindbegünstigung stand die Todesstrafe. Und nur weil Michael Söder, der Nazi-Gegner im Nazi-Gewand, seinen Freund Walter Grein davor bewahrte, konnte der einige Wochen später am 19. Juli 1944 den abgeschossenen Bordfunker Richard Travers davor bewahren, gelyncht zu werden.
Über 70 Jahre später. Ortstermin in München-Solln. Die Recherchen der Historikerin Susanne Meinl über das Schicksal der abgeschossenen US-Flieger haben in Amerika das Interesse der Familien geweckt.
Greg Rees ist angereist, um mit Markus Moser nach dem Absturzort der B-24 zu suchen. Gregs Onkel Robert Rees war Bordschütze. Er kam nicht wie Travers mit dem Fallschirm aus der Maschine heraus und starb beim Absturz.
They were running, running, screaming, pushing Travers on the ground. Mm-hmm. And wanted to jump on his head and on his stomach to kill him. Yeah. So this was the moment.
This is the spot here.
Schließlich zeigt ihm Susanne Meinl, wo Walter Grein sich auf die beiden Schläger stürzte, die von herbeigelaufenen Nachbarn noch angefeuert wurden, wie er die Prügelei auf sich zog und die Schläger so davon abhielt, Travers zu töten, bis die Polizei eintraf und den Flieger verhaftete.
The police arrived and took Travers and brought him to the police. There was a crowd standing around screaming, kill him, they are paid criminals, they destroyed our houses, they killed our families, they killed our children.
Greg Rees reagiert sehr nachdenklich. In gewisser Weise könne er den Zorn der Zivilisten gegen die Bomberbesatzungen ja verstehen, sagt er. Aber umso mehr bewundere er, was Dr. Grein getan habe.
That was a really admirable thing of Dr. Grein to do.
Der US Air Force Sergeant Richard Travers überlebte in deutscher Gefangenschaft, wurde am Kriegsende befreit und kehrte in die USA zurück. Travers und sein Retter, Walter Grein, haben sich nie kennengelernt. Auch nicht 1946 bei dem Prozess in Dachau, bei dem Walter Grein als Zeuge aussagte. Ein amerikanisches Militärgericht verhandelte den Lynchmord an seinem Pilotenkameraden James Green und den versuchten Lynchmord an ihm. Travers ist mit den Kriegserlebnissen nie fertig geworden. Er litt an dem, was man heute eine posttraumatische Belastungsstörung nennt. Er wurde alkoholkrank. Es gelang ihm nicht, sich eine geregelte Existenz aufzubauen. Er starb in den 80er Jahren.
Der ehemalige Feldunterarzt Walter Grein kann nach dem Krieg als Kant-Med und Zivilist an der wiedereröffneten Ludwig-Maximilians-Universität den Abschluss seines Studiums in Angriff nehmen. Da erreicht ihn eine Einladung zur Münchner Niederlassung des amerikanischen Geheimdienstes CIA, der im ehemaligen Gestapo-Gebäude residiert.
Es waren zwei junge, sehr nette Amerikaner, die waren sehr lieb mit mir, haben mir auf die Schulter geschlagen und haben gesagt, sie brauchen jemanden, der bereit ist, aufzupassen, dass keine Nazis sind und vielleicht Umtriebe machen, soll ich dann melden. Und dann habe ich gesagt, hören Sie mal, das können Sie von mir nicht verlangen. Ich habe in einem Staat gelebt, wo man keinem mehr vertrauen konnte. Und ich möchte nicht, selbst wenn es für eine positive Sache ist, in dieselben Schuhe steigen. Und da haben sie mir auf die Schulter geschlagen und haben mir ein Care-Paket geschenkt. Und da bin ich mit dem Care-Paket glücklich nach Hause gegangen.
Walter Grein schreibt an seiner Doktorarbeit. Was für eine Krankheit war, nach heutigen Maßstäben, die von Geschichtsschreiber Thukydides beschriebene Pest im antiken Athen? Da tauchen in der Mensa zwei alte Bekannte auf. Es sind die beiden Kommilitonen aus dem Anatomiekurs, die Grein 1944 bei der NS-Studentenführung angeschwärzt hatten und die nicht ahnen, dass Grein über ihre Denunziation Bescheid weiß. Stolz erzählen sie Grein, dass sie nun Spitzeldienste für die Amerikaner leisten.
Und der eine schlug mir auf die Schulter und schrie: Menschenskind Grein, wie hast denn du überlebt? Können Sie sich das vorstellen? Die, die mich angezeigt haben, fragen mich, wie ich überlebt habe. Und da war es bei mir aus. Da habe ich einer die Watschen gegeben, das gleich an die Wand geflogen ist. Und dann habe ich geschrien, wie ich im Leben nie mehr geschrien habe. Wenn ich wäre wie ihr, dann würde ich euch bei den Amerikanern anzeigen. Dann ist aus mit eurem Studium und mit allem. Aber weil ich nicht bin wie ihr, verlange ich, dass ihr sofort innerhalb von 3 Tagen den Ausschuss verlasst und München verlasst. Wenn sie dem nicht Folge leisten, werde ich sie bei den Amerikanern anzeigen. Und daraufhin waren sie verschwunden.
1948 erhält Walter Grein nach dem medizinischen Staatsexamen seine Approbation zum Arzt, am 9. Januar 1950 seine Promotionsurkunde zum Dr. Med. Er beginnt als Krankenhausarzt seine Facharztausbildung.
Krieg und Diktatur sind nun vorbei. Aber dem jungen Dr. Med. Walter Grein stecken die vergangenen Jahre noch mächtig in den Knochen. Außerdem lockt ihn jetzt die Abenteuerlust.
Ich habe die Nase so voll gehabt. Ich habe gesagt, wenn solche Typen hier dann weiter ihr Studium machen und dann Stellen besetzen können, die Bedeutung haben, die auch Einfluss kriegen auf Regierungsseite, sage ich, da möchte ich nicht mehr leben. Und da wollte ich einfach mal weg. Ich habe gesagt, dieses Land muss erst einmal zu sich selber kommen und einmal selber anfangen, ja, Gewissenserforschung zu machen. Und deswegen habe ich die erste Chance ergriffen, um nach Saudi-Arabien zu gehen.
1957 steigt Walter Grein in eine amerikanische Super Constellation. Er hat einen Vertrag, abgeschlossen mit dem saudischen Gesundheitsminister, der ihn in München als Regierungsarzt am neu erbauten King Saud Hospital in Riad verpflichtet hat.
Grein sammelt praktische Erfahrungen als Arzt. Er genießt den Lebensstandard in den luxuriösen Enklaven, die in Saudi-Arabien für die ausländischen Ärzte und Techniker eingerichtet sind. Aber den Menschen kommt er nicht wirklich nahe.
1959 kehrt Walter Grein nach Deutschland zurück und schließt 2 Facharztausbildungen ab, zum Chirurgen und zum Facharzt für Gynäkologie und Geburtshilfe. 4 Jahre später geht die Reise nach Afrika, nach Togo. Im Landeszentralkrankenhaus in Lome baut er die Gynäkologie- und Geburtshilfestation sowie die Hebammenschule des Landes auf. Er ist jahrelang der einzige Gynäkologe in Togo. In seiner Geburtshilfestation werden etwa 6.000 Kinder pro Jahr geboren. Grein führt ungezählte Kaiserschnitte durch. In seine Sprechstunde für ungewollt kinderlose Frauen reisen die Patientinnen aus ganz Westafrika an.
Wenn in der Regenzeit bei gynäkologischen Notfällen die Anreise über Land unmöglich ist, setzt sich Grein, der inzwischen den Pilotenschein erworben hat, an das Steuer seiner Propellermaschine und fliegt als Buschdoktor zu den Patientinnen. Afrika wird Seelenheimat für Walter Grein. Seine Augen beginnen noch heute zu leuchten, wenn er im Arbeitszimmer seiner Bad Kreuznacher Wohnung, umringt von Erinnerungsstücken, von seinen Jahren in Togo berichtet.
Ich war begeistert. Die schönsten Jahre. Und wissen Sie, wenn Sie sich von einem Volk geliebt fühlen, ja, dann wachsen ihnen Flügel. Da arbeiten sie Tag und Nacht. Das ist ein Kraftzuwachs, der ist unglaublich. Ja. Sie leiden nicht mehr an Ermüdung oder sonst was. Ich habe sowas in Deutschland nie erlebt. Wo ich hingekommen bin, auch jetzt mit meiner jetzigen Frau, war ich ja zweimal in Togo. Die haben mich auf der Straße angesprochen, sie sind doch der Dr. Grein. Ja, warum? Sie haben meine Kinder auf die Welt gebracht, sie haben mich operiert. Das war unglaublich, ja? Nach so vielen Jahren. Ich bin immer noch ein Begriff.
Schön.
Ja, ist schön. Ich bin aus tiefstem Herzen dankbar.
Die Afrikaner nehmen Dr. Grein mit seinen erfolgreichen Methoden westlicher Schulmedizin als mächtigen Medizinmann wahr, als Operateur, als Geburtshelfer, als Impfarzt, als Kalenderdoktor für die fruchtbaren Tage, der vielen ungewollt kinderlosen Frauen zu Kindern verhilft.
Aber auch Walter Grein macht Erfahrungen, die ihm die Macht magischer Praktiken afrikanischer Medizin nahebringen. Und die für ihn wieder anschließen an die Geistererscheinungen und Beschwörungen, die er über den Freundeskreis seines Vaters seit seiner Kindheit erlebt hat.
Am Anfang steht eine schockierende Niederlage des Schulmediziners Dr. Grein. Ein Häuptlingssohn wendet sich hilfesuchend an ihn, den europäischen Arzt. Ein Feticheur, ein Medizinmann, habe ihn verflucht und ihm prophezeit, er werde sterben müssen und ihm Tag und Stunde genannt. Grein nimmt den Patienten auf, untersucht ihn, befindet ihn für kerngesund, verpasst ihm eine viertägige Schlaftherapie und weckt ihn am Morgen des vom Feticheur angekündigten Todestages auf. Der Patient ist zunächst erleichtert, legt sich wieder ins Bett und stirbt zur angekündigten Stunde.
Der Glaube dieses Mannes, von der Macht des Medizinmannes, konnte ich nicht durchbrechen. Und da ist mir klar geworden, ich hätte einen Gegenzauber machen müssen. Dessen Überzeugung war so tief, dass sein Leben zerbrach. Ja. Das war eine riesige Lehre für mich, ein Riesenprozess. Ich habe mich daraufhin interessiert für psychische und psychogene Geschichten über Kraft des Glaubens und des Nichtglaubens. Und habe sehr, sehr tief darüber nachgedacht und mich orientiert und mit diesen Dingen beschäftigt und eine völlig neue Einstellung vom Überzeugtsein, vom Glauben, vom Sein, vom Wissen um andere Dinge bekommen. Das war für mich etwas sehr Schmerzliches, aber etwas sehr Lehrhaftes.
Walter Grein erhält von togolesischen Feticheuren, die Heilerinnen ausbilden, die Erlaubnis, an animistischen Zeremonien teilzunehmen. Er darf die Tänze, die Rituale und die Musik filmen und aufnehmen, wann immer er bei seinem großen Arbeitspensum dafür Zeit findet.
Walter Grein hat diese Filme und andere Erinnerungen aus Afrika nach seiner Rückkehr nach Deutschland nie als bunte folkloristische Accessoires betrachtet. Was er in Afrika erfuhr, hat er in sein ärztliches Wissen und Handeln mit einbezogen.
Im Rentenalter bildete er sich zum Arzt für Naturheilverfahren fort. Der Chirurg und Gynäkologe kann das Skalpell einsetzen, aber auch Globuli und Akupunktur. Er absolvierte ferner eine Ausbildung zum Arzt für Hypnosetherapie und eröffnete eine Praxis, die er bis zum 90. Lebensjahr führte.
Wie ein Höhlenforscher hat Dr. Walter Grein die verschiedensten Ein- und Ausstiege in die Heilkunst, in die menschliche Existenz auf Erden und in anderen Sphären erprobt. Er scheint über eine Geheimformel zu verfügen, mit der er sonst Unvereinbares in seiner Person verbindet. Er ist tief religiös, nüchtern, esoterisch, pragmatisch, kann bayerisch grantig sein und ziemlich lustig. Und politisch eben auch.
Am 13. November 2015 kam Dr. Walter Grein nach München. Die Historikerin Susanne Meinl hatte ein denkwürdiges Diskussionspodium organisiert. Eingeladen waren als Zeitzeugen neben Walter Grein der Sohn des gelünchten Piloten James Green und Dr. Ferdinand Oberniedermeyer. Er war als 17-jähriger Flakhelfer am 19. Juli 1944 wahrscheinlich am Abschuss des B-24-Bombers beteiligt, dessen Crewmitglieder so unterschiedliche Schicksale hatten.
Eben hatte der Ex-Flakhelfer darauf verwiesen, dass die Ermordung des Piloten James Green ein Ausrutscher gewesen sei, da man in seiner Kompanie strikt auf die korrekte Behandlung gefangen genommener Flieger geachtet habe. Außerdem sei die Wut der Münchner doch nachvollziehbar gewesen, seit die Angriffe der US Air Force nicht nur Industrieanlagen, sondern auch Wohngebiete getroffen hätten. Da meldete sich Walter Grein zu Wort.
Ich meine, die Luftangriffe gingen von uns aus. London 30.000 Tote, Coventry die Stadt völlig vernichtet, deswegen hieß es Coventrieren. Das war dann ein geflügeltes Wort. Das ist also nicht schuldlos über Deutschland gekommen. Alles andere brauche ich nicht wiederholen. Die deutsche Geschichte ist belastet mit schweren Schulden. Und ich möchte noch zum Schluss sagen, dass wir heute so viele Millionen von Flüchtlingen kriegen. Vielleicht ist es auch eine Chance für uns, um an denen hier etwas Gutes zu tun, die Vergangenheit wieder etwas abzumildern und gut zu tun. Es gibt einen wunderbaren Brief von Einstein an seine Tochter. In diesem Brief schreibt er: Die Wissenschaft hat noch nicht erkannt, dass die größte und mächtigste Kraft im Universum die Liebe ist. Die absolute Liebe ist die Chance, Kräfte zu entwickeln, dass die Welt heil wird. Und mit diesem großen Wort möchte ich meine kurze Rede schließen. Danke.
Medizin, Magie und Mut. Das bewegte Leben des Dr. Walter Grein. Sie hörten ein Feature von Ulrich Chaussy. Es sprachen Katja Schild, Peter Weiß und der Autor, der Dr. Susanne Meinl für die vielfältige Unterstützung bei der Recherche dankt. Ton und Technik Christiane Gerhäuser-Kamp, Redaktion und Regie Ulrich Klenner. Eine Produktion des Bayerischen Rundfunks 2016.